NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02% der abgegebenen Stimmen.
Und das heißt, die GroKo kommt. Der Schatzmeister der SPD, Dietmar Nitan, machte es heute Morgen sehr spannend. Um 9 Uhr wollte die SPD das Ergebnis verkünden. Um 9.30 Uhr trat sie vor die Presse. Doch das Ergebnis war klar und deutlich. Damit hat Deutschland in absehbarer Zeit nun endlich eine Regierung. Das Jahr der SPD zur GroKo ist heute ein Schwerpunkt in unserer Sendung. Am Mikrofon ist Verena Gonsch. Außerdem noch folgende Themen. Kommt Berlusconi wirklich wieder? Die Italiener haben die Wahl. Stärkung des Qualitätsjournalismus. Die Schweizer sagen Ja zu ihrem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zoll auf Autos. Trump droht jetzt auch der EU. Vergeltungsschläge. Kanada droht jetzt auch den USA. Großes Kino. Heute Nacht werden die Oscars verliehen. Und im Sport die Bundesliga-Ergebnisse und der Wintersport. Jetzt aber erstmal zurück zur SPD. Es war dann doch trotz aller Unkenrufe eine glasklare Entscheidung. 66% aller SPD-Mitglieder wollen die Große Koalition. Eine deutliche Rückenstärkung für das Führungsteam Andrea Nahles und Olaf Scholz. Und der Hamburger hatte heute Morgen die Aufgabe, die Dankesrede an die Genossen zu halten. Frank Eichmann über den entscheidenden Tag.
Stimmberechtigt waren 463.722 Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei.
Um kurz nach 9:30 war alles ausgezählt und notariell beglaubigt im Willy-Brandt-Haus. SPD-Schatzmeister Dietmar Nitan konnte das überraschend deutliche Ja zur Großen Koalition bekannt geben.
Zustimmung von 66,02% der abgegebenen Stimmen.
Dieses Ergebnis fasste der amtierende Parteichef, Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz, ohne überflüssige Emotionen so zusammen.
Die Mitglieder der SPD sind mit sehr großer Mehrheit dem Vorschlag des Parteivorstandes gefolgt. Wir haben jetzt Klarheit, die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten.
Ich fand es sehr schön, weil es auch deutlich macht, dass wir zusammenbleiben als Partei jetzt. Wir bleiben jetzt zusammen.
Sagte eine erleichterte Andrea Nahles nach der Zweidrittelmehrheit für die GroKo. Nur stimmt eben auch, dass immerhin ein Drittel sich nicht überzeugen ließ. So wie der Bundestagsabgeordnete Marco Bülow, der schriftlich mitteilte, die SPD flüchte erneut in die Gefangenschaft der Union und in das Dauerbündnis GroKo. Erneuerung dürfe kein Lippenbekenntnis bleiben. Regierungsbeteiligung ist nicht alles, so auch die ebenfalls GroKo-skeptische sächsische Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe.
Wir müssen sichtbarer sein, wir müssen klarer machen, wofür wir stehen, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die jeden Tag hart arbeiten, die versuchen, das Beste für ihre Familien zu erreichen.
Erneuern und regieren heißt die neue, heute viel genannte Überschrift der SPD. Und das ist machbar, kommentiert Mike Roschek, Parteichef in Nordrhein-Westfalen. Und zwar so.
Erstens, gutes Regierungshandwerk zeigen. Und daneben wird es ein Kraftzentrum geben, um die politische Erneuerung der Partei voranzutreiben, inhaltlich, organisatorisch und personell. Aber nicht nur bei denen da oben, sondern die ganze SPD muss frischer werden, muss munterer werden und muss die Türen und Tore auflassen.
Dem könnte auch Juso-Chef Kevin Kühner zustimmen. Und doch.
Bei mir und bei vielen Jusos überwiegt heute ganz zweifelsohne die Enttäuschung, weil wir geglaubt haben und auch immer noch glauben, dass es die klügere von zwei möglichen Entscheidungen gewesen wäre. Aber es ist eine demokratische Abstimmung und selbstverständlich akzeptieren wir dieses Ergebnis. Sind keine schlechten Verlierer.
Der Mitgliederentscheid ist nun Geschichte. Nächster Schritt, die Personalfrage. Und nachdem weder CDU noch CSU ostdeutsche Köpfe in ein Ministeramt bringen werden, fordert Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, dass nun seine Partei liefern müsse.
Es gibt aus den Ostverbänden ganz klar die Forderung, dass wir da auch ein Symbol brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Abstand, den wir heute noch in Ostdeutschland zu Westdeutschland haben, in vielen Fragen, dass diese Unterschiede Stück für Stück weiter abgebaut werden und dass natürlich auch die Ostdeutschen sich insgesamt mitgenommen fühlen und ernst genommen fühlen.
Allerdings kann es noch dauern, bis die SPD ihre Ministerriege öffentlich vorstellt. Parteichef Olaf Scholz.
Dafür werden wir uns in dieser Woche die Zeit nehmen, die wir dazu brauchen. Fest steht, es sind 6 Ministerinnen und Minister, es werden 3 Frauen und 3 Männer sein und es werden einige sein, die schon dabei sind und einige, die neu dazukommen.
Viel Zeit für Bewerbergespräche bleibt nicht, denn die neue Regierung soll am 14. März vereidigt werden, also Mittwoch in einer Woche.
Die SPD-Mitglieder stimmen für eine große Koalition. Dazu jetzt auch ein Kommentar von Jörg Seiselberg.
Danke, SPD-Mitglieder. Nicht unbedingt dafür, dass ihr uns wieder eine große Koalition beschert habt. Die ist nach den vergangenen Monaten nicht mehr als das geringere Übel. Trotzdem ist es eine gute Entscheidung, weil sie Deutschland die schlechteste aller Alternativen erspart. Ein Nein zum Koalitionsvertrag hätte eher früher als später Neuwahlen bedeutet. Keine funktionierende Demokratie aber darf ihre Wähler so lange in die Wahllokale zerren, bis den Mächtigen das Wahlergebnis passt. Die SPD-Mitglieder haben mit ihrem heutigen Ja zu einer erneuten großen Koalition der deutschen Demokratie eine Blamage erspart und ihrer eigenen Partei einen weiteren Absturz. Der ansonsten durchaus kluge Kevin Kühnert hat in seiner No-GroKo-Kampagne an einer Stelle stets himmelschreienden Unsinn erzählt. Die SPD solle keine Angst haben vor einem Nein, im Zweifelsfall auch nicht vor Neuwahlen, lautete seine Botschaft. Die SPD-Mitglieder waren so klug, dem nicht zu folgen. Denn mit einer angeschlagenen Führungsriege, programmatisch ideenlos und finanziell ausgelaugt, wären Neuwahlen für die SPD politischer Selbstmord geworden. Die Angst vor diesem Szenario dürfte der Hauptgrund sein, warum die Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit 66% üppiger ausfiel, als von vielen erwartet. Das große Aber am heutigen Tag lautet: Mit der großen Koalition wird jetzt nicht automatisch alles gut für die SPD. Im Gegenteil, die Gefahren, die GroKo-Gegner in den vergangenen Wochen benannt haben, sind real, sind groß und mit dem heutigen Jahr nicht vom Tisch. Zuvorderst das Risiko für die SPD, als Juniorpartner von Merkel und der Union weiter in die Bedeutungslosigkeit abzusinken. Verbunden mit der Gefahr, dass eine bräsig agierende große Koalition die politischen Ränder stärkt. Das heutige Votum aber gibt der SPD etwas in die Hand, die Chance, es besser zu machen. Positiv ist, dass die SPD anders als 2013 diesmal zumindest einen politischen Plan zu haben scheint, wie sie sich der sedierenden Wirkung Merkels entziehen will. Indem sie als Partei außerhalb der GroKo mehr Profil zeigt, unter anderem durch eine Parteichefin, die nicht durch Kabinettsdisziplin gefesselt ist. Aber auch indem sie innerhalb der großen Koalition stärker wahrnehmbar ist, durch einen Finanzminister, der sich, wenn es gut läuft, als eine Art Nebenkanzler profilieren kann. Auch im Kanzleramt ändern sich die Zeiten. Die SPD hat es in ihrem mittlerweile dritten Versuch mit einer Kanzlerin zu tun, die sich dem Spätherbst ihrer politischen Karriere nähert. Dies alles sind nicht mehr als Chancen, bei Lichte betrachtet sogar ziemlich vage. Die SPD aber muss sie nutzen, will sie den Gang in die politische Bedeutungslosigkeit verhindern. Die erste Bewährungsprobe ist die Präsentation der Kabinettsliste. Hier hat Merkel die Latte gelegt, unter der die SPD nicht unter durchspringen darf. Das heißt, auch die Sozialdemokraten müssen den Mut haben zu einer umfassenden Auswechslung des Personals, verbunden mit einer radikalen Verjüngung. Das neue starke Duo in der SPD, Nahles und Scholz, muss auch hier zeigen, dass es die Zeichen der Zeit verstanden hat und in der Lage ist, das Drittel der Genossen mitzunehmen, das sich einer Neuauflage der Großen Koalition verweigert hat. Der heutige Auftrag der SPD-Mitglieder lautet nicht nur, erneut eine große Koalition mit Merkel zu bilden, sondern auch, es diesmal gefälligst besser zu machen als bei den ersten beiden Versuchen.
Ein Kommentar von Jörg Seiselberg. Die EU hat in den letzten Monaten mit Staunen auf Deutschland geschaut. Keine neue Regierung, auch Monate nach einer Wahl. Das waren die Brüsseler Bürokraten bisher eher von Ländern wie Italien oder Belgien gewohnt. Umso größer war heute die Freude über das Berliner Ja. Pascal Lechler.
Der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans hat erleichtert auf das Ja der SPD-Mitglieder zu einer Neuauflage der Großen Koalition reagiert. GroKo für Solidarität in Deutschland und der EU, twitterte Timmermans. Er ist der Stellvertreter von Kommissionspräsident Juncker. Und auch Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici setzte einen erleichterten Tweet ab. Glückwunsch an meine SPD-Freunde für ihre verantwortungsvolle und entscheidende Abstimmung, so der Franzose. Deutschland sei jetzt bereit, sich für ein stärkeres Europa einzusetzen. Belgiens Premier Charles Michel drängte die künftige Bundesregierung heute zur Eile. In einer Mitteilung schrieb Michel, dass er überzeugt sei, dass die Bundesregierung eine treibende Kraft des europäischen Projekts sein könne. Es gelte, keine Zeit zu verlieren. Zusammen mit den anderen EU-Staaten müssten Fortschritte in Fragen der Einwanderung, der Sicherheit und zur Stärkung der europäischen Wirtschaft erzielt werden. In der EU war die Ungeduld wegen des schleppenden Prozesses der Regierungsbildung in Deutschland zuletzt sehr groß. Viele EU-Reformvorhaben sind in Stocken geraten, weil in Berlin keine neue Regierung zustande kam.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.39 Uhr. Es gab heute noch zwei weitere wichtige Abstimmungen in Europa. Zum einen in der Schweiz. Dort geht es um die Zukunft des öffentlichen Rundfunks. Dazu gleich mehr. Zunächst aber der Blick nach Italien. Dort wird heute ein neues Parlament gewählt. Es zeichnet sich eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung ab. Experten rechnen mit einem Erstarken der Populisten. Und Ex-Präsident Silvio Berlusconi darf zwar nach einem Gerichtsurteil nicht mehr an die Regierungsspitze, spielt aber im rechten Parteienbündnis eine wichtige Rolle. Tassilo Forchheimer berichtet.
Nach der Schließung der Wahllokale um 23 Uhr wird das politische Italien gebannt in Richtung Süden blicken. Dort könnte sich das Schicksal des ganzen Landes entscheiden, meinen Wahlforscher wie Lorenzo Bregliasco. Denn im Süden liegen besonders viele Wahlkreise, in denen gar nichts klar ist. Südlich von den Marken und südlich von Rom bis nach Sizilien, Kalabrien und Kampanien. Hier halten sich das Mitte-Rechts-Bündnis und die Fünf-Sterne-Bewegung fast überall die Waage. Diese Wahlkreise könnten darüber entscheiden, ob Mitte-Rechts eine Regierungsmehrheit bekommt und somit, wer ab 5. März das Sagen hat.
E quindi, diciamo, l'impronta politica che avremo dal 5 marzo in poi.
Dabei geht es nach dem neuen italienischen Wahlrecht nur darum, wer in dem jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt. Das neue Wahlsystem ist eine Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht und deshalb unberechenbarer als früher. Ausgerechnet das arme Süditalien wird damit höchstwahrscheinlich zum Zünglein an der Waage. Also jene Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist und die seit Jahrzehnten mehr als andere unter der organisierten Kriminalität leiden. Die Probleme Italiens werden im Süden besonders deutlich. Auf vielen Feldern schuften miserabel bezahlte Tagelöhner, viele von ihnen gestrandete Flüchtlinge, die in notdürftigen Baracken oder Zelten hausen. Viele junge Einheimische sind längst aus dem Süden geflüchtet, um irgendwo im Norden Arbeit zu finden. Viele Italiener sehnen sich nach einem radikalen Wandel. Der Buchautor Marco Politi hat eine Erklärung.
Diese andauernde ökonomische Krise mit einem Prekariat, das sich abnorm ausgebreitet hat, hat dazu geführt, wie in anderen Momenten der Krise in Europa, denken wir auch an die Weimarer Zeit zum Beispiel oder jetzt Ungarn, Polen, gibt es eben diese rassistische Bewegungen, die sagen, Italien zuerst.
Besonders profiliert hat sich in dieser Hinsicht das Mitte-Rechts-Bündnis rund um Silvio Berlusconi. Dessen Hauptbündnispartner Matteo Salvini von der Lega ist im Wahlkampf mit besonders vielen fremden, feindlichen Parolen aufgefallen. Sein Nachteil: als ehemaliger norditalienischer Separatist ist Salvini im Süden weniger beliebt als Silvio Berlusconi, hat Lorenzo Bregliasco analysiert. Mitte-Rechts hat eine Meinungsführerschaft, vor allem Berlusconi, der nur wenige einfache Botschaften äußert, zu Steuern oder Problemen, mit denen sich die Wählerschaft identifizieren kann. Das ist der Grund, warum im Süden ein Teil der Unentschlossenen eher Mitte-Rechts als die Fünf-Sterne wählt. Die Fünf-Sterne-Bewegung könnte italienweit dennoch zur stärksten Partei werden. Sie gilt als Auffangbecken für Protestwähler, die den angestammten Parteien eine Ohrfeige verpassen wollen. Mit wirklich belastbaren Ergebnissen wird erst im Lauf des Montags gerechnet. Für eine Regierungsmehrheit könnten rund 40% der Stimmen reichen, meinen Experten. Noch ist fraglich, ob eine Partei oder ein Wahlbündnis ein solches Ergebnis erreichen wird. Mindestens ebenso wahrscheinlich sind unklare Verhältnisse.
Die frühere GEZ heißt in der Schweiz Billag und No Billag hatten die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihre Kampagne genannt. Die Volksabstimmung hatte auch in Deutschland eine Debatte über Pro und Contra von ARD und ZDF ausgelöst. Heute Nachmittag war klar, eine überwältigende Mehrheit in der Schweiz will ihren Rundfunk behalten. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Willem sprach von einem deutlichen Signal für unabhängigen Qualitätsjournalismus, das über die Schweiz hinausreiche. Martin Bonert berichtet von der Abstimmung in der Schweiz.
Monatelang haben sich die Schweizer gestritten, zum Teil mit für die Alpenrepublik untypischer Gehässigkeit und Aggressivität. Soll die Rundfunkgebühr ersatzlos und sofort abgeschafft werden und damit im Endeffekt auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Stecker gezogen werden? Kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale um 12 Uhr verkündete dann Urs Biri vom Meinungsforschungsinstitut GFS den Wahlbürgern den ersten Trend.
Wir haben auf der Basis von ersten Gemeinderesultaten einen Nein-Trend. Das heißt, die No-Billag-Initiative scheitert deutlich, und zwar am Volk und am Ständemehr.
Gut 70% der Schweizer Stimmbürger haben letztlich die Volksinitiative zur Abschaffung der Rundfunkgebühren abgelehnt. Und auch in allen Kantonen gab es eine klare Mehrheit gegen No-Billag. Billag ist der Name der Gebühreneinzugszentrale. Der Sieg der Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fällt damit sogar noch deutlicher aus als nach den letzten Umfragen erwartet. Dementsprechend groß ist die Erleichterung in diesem Lager, das fast alle Parteien und ein breites Spektrum der Zivilgesellschaft umfasst. Stellvertretend äußerte sich der Nationalrat der Christlich-Demokratischen Volkspartei, Martin Candidas.
Es ist schön zu sehen, dass die Schweizer Bevölkerung wirklich hinter dem heutigen Mediensystem steht. Ein Freudentag für die Schweiz.
Nach so einem deutlichen Votum hatte es lange nicht ausgesehen. Die Initiatoren der Anti-Gebühren-Kampagne, vor allem junge Wirtschaftsliberale, punkteten mit der Forderung, dass jeder Schweizer die Freiheit haben müsse, selbst zu entscheiden, für welches Medium er sein Geld ausgebe. Und ebenso mit der Kritik an der gebührenfinanzierten Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. Die sei zu aufgebläht und zu teuer. Führende Vertreter des No-Billag-Komitees wollten denn auch nicht von einem Scheitern der Initiative sprechen. Denn man habe mit Erfolg die richtigen Fragen gestellt, so Sandro Lienhardt.
Das ist sicherlich ein sehr starkes und ein sehr kräftiges Votum, was die Schweizer Stimmbevölkerung hier abgegeben hat. Nichtsdestotrotz, die Enttäuschung ist nicht so groß, weil das ist erst der Anfang der Debatte, die jetzt hier gestartet wird und vor allem weitergeführt werden muss.
Der Zürcher Medienwissenschaftler Lienhardt Udris gibt ebenfalls keine Entwarnung für die SRG. Die Ablehnung von No-Billag sei zwar auch in dieser Größenordnung überraschend eindeutig ausgefallen. Aber sei schon ein Erfolg für die No-Billag-Initiatoren, dass so stark über die öffentlich-rechtliche Senderfamilie mit ihren 17 Radio- und 7 Fernsehstationen geredet wurde.
Ich sag mal so bestimmte Behauptungen, eben die SRG sei zu groß oder sie sei vielleicht sogar zu links, diesen Behauptungen wurde im öffentlichen Diskurs gar nicht mal so stark widersprochen. Das heißt, das sind Argumente, die weiterhin auch Resonanz finden werden.
SRG-Generaldirektor Gilles Marchand signalisierte denn auch, man habe verstanden.
Es ist auch für uns nicht nur ein Ende, es ist ein Anfang. Wir möchten etwas anders machen, wir möchten uns auch verbessern.
Marchand kündigte ein umfassendes Reformpaket an. Unter anderem sollen 100 Millionen Franken eingespart und die Werbeeinblendungen in abendlichen Spielfilmen abgeschafft werden. Die Hälfte der Gebühreneinnahmen solle künftig für Information aufgewendet werden.
Donald Trump meint es ernst mit seinem Handelskrieg. Erst hat er hohe Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. Jetzt holt der US-Präsident zum Schlag auf die europäische Autoindustrie aus. Auf Twitter kündigt er Zölle auf Autoimporte an. Gabi Biesinger berichtet.
In einem Tweet schrieb US-Präsident Donald Trump, wenn die Europäer als Antwort auf die von ihm angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium nun auch ihre bereits massiven Zölle weiter anheben würden, dann werden wir einfach eine Steuer auf ihre Fahrzeuge erheben, die frei in unser Land strömen. Sollte Trump eine solche Drohung umsetzen, wären vor allem deutsche Autobauer betroffen. Trump hatte in der vergangenen Woche Strafzölle in Höhe von 25% auf Stahlimporte und 10% auf die Einfuhr von Aluminium angekündigt, mit dem Argument, so die US-Wirtschaft schützen zu wollen. International hatte es schwere Kritik gehagelt. Die EU und zahlreiche Wirtschaftsnationen kündigten Vergeltungsmaßnahmen an. Auch in Trumps eigenem Kabinett sind die Strafzölle umstritten. Abgeordnete seiner eigenen republikanischen Partei, die für Freihandel stehen, sowie US-Firmen versuchen, den Präsidenten von seinen Zollplänen abzubringen. US-Wirtschaftsvertreter befürchten, die protektionistische Maßnahme könne zu steigenden Preisen, Lieferengpässen und letztlich Jobverlusten in den USA führen. Die Ankündigung der Strafzölle hatte zu einem Kurssturz an den Börsen geführt.
Handelskriege laufen schon immer nach einem bestimmten Muster ab. Der eine kündigt Zölle an, der Bedrohte holt zum Gegenschlag aus. Auch das direkte Nachbarland Kanada will sich das nicht gefallen lassen. Es soll in den nächsten Tagen Gespräche auf allen Ebenen geben. Georg Schwarte.
Amerikas größter Stahlimporteur, das Nachbarland Kanada, hat jetzt Vergeltung für die angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. Premierminister Justin Trudeau erklärte, die USA hätten in Summe einen 2 Milliarden Dollar Handelsüberschuss in Bezug auf Stahl mit Kanada. Wie auch immer, geartete Strafzölle seien für Kanada absolut inakzeptabel.
The United States has a $2 billion surplus on steel with us. So we regard the imposition of any new tariffs or any tariffs on steel or aluminum between our two countries as absolutely unacceptable.
Präsident Trump hatte zur Überraschung auch seiner Partei und seiner Regierungsmannschaft 25-prozentige Strafzölle auf ausländischen Stahl und 10% auf Aluminiumeinfuhren angekündigt. Nach scharfen Protesten und der Drohung der EU und anderer Handelspartner, mit eigenen Strafzöllen auf US-Produkte zu reagieren, legte der US-Präsident jetzt noch einmal nach. So drohte Trump speziell europäischen Autobauern mit Strafzöllen auf Autos in den USA. Um überhaupt Strafzölle erheben zu können, muss sich der US-Präsident auf ein wenig bekanntes Handelsgesetz aus dem Jahr 1962 berufen und die mit Strafzöllen belegten ausländischen Produkte als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA definieren. Kanadas Premier Trudeau sagte, gerade dieses Argument sei unsinnig, zumal Kanada in Fragen der Sicherheit derart eng mit dem südlichen Nachbarn USA kooperiere und traditionell eine umfassende sicherheitspolitische Partnerschaft pflege. Kanadas Außenministerin Freeland, die am Montag mit dem amerikanischen Handelsbeauftragten zusammentrifft, kündigte an, dass Kanada umgehend mit eigenen Strafzöllen auf US-Produkte reagieren werde, sollte Trumps Drohung Realität werden.
Heute Nacht ist zum 90. Mal die Nacht der Nächte, die Oscarverleihung. Diesmal ist sie gleich aus vielen Gründen spannend. Politisch, ob sich die MeToo-Debatte dort abbildet, filmisch, welcher von den sehr starken Filmen dieses Jahrgangs ausgezeichnet wird. Neben der Verlegerin und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibt es noch das umjubelte Science-Fiction-Märchen The Shape of Water. Das Flüstern des Wassers. Der Film des mexikanischen Regisseurs Del Toro ist gleich für 13 Oscars nominiert. Und hat schon den Goldenen Löwen als bester Film in Venedig und den Goldenen Globe für die beste Regie erhalten. Markus Schuler stellt Shape of Water vor.
Dass ein Fantasy-Film überhaupt für so viele Kategorien nominiert wird, darunter beste Regie und bester Film, hat in der Oscar-Geschichte eher Seltenheitswert. Denn gerade dieses Genre stand bei den Oscar-Juroren in der Vergangenheit nicht sehr hoch im Kurs.
Vielleicht würde ich Sie warnen, dass dies eine Geschichte von Liebe und Verlust ist.
Der aus Mexiko stammende Regisseur Guillermo del Toro erzählt in »Das Flüstern des Wassers« die Geschichte einer stummen Putzfrau, die sich in ein Amphibienwesen verliebt. Dieses Wesen, halb Mensch, halb Fisch, wird in einem US-Militärlabor zu Forschungszwecken gehalten und dort brutal misshandelt.
Heute erhalten wir ein neues Objekt hier im T4. Das sensibelste Objekt, das wir bis dato in dieser Einrichtung hatten.
Die Putzfrau, gespielt von Sally Hawkins, kommuniziert mit dem Wesen per Gebärdensprache. Aus Neugier wird Liebe. Shape of Water spielt in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs. Die USA und die damalige Sowjetunion liefern sich ein Wettrüsten auf der Erde und im Weltall. Genau jenes fischartige Wesen könnte eine neue Geheimwaffe sein, die studiert werden muss. Doch Putzfrau Sally, ihre Freundinnen sowie ein sowjetischer Spion helfen bei der Flucht der eigenartigen Kreatur.
Ein letztes Mal. Wo ist es?
Guillermo del Toro ist mit »Das Flüstern des Wassers« schon deshalb ein großer Film gelungen, weil er dem amerikanischen Kinozuschauer einen Spiegel vors Gesicht hält. Im Interview mit der ARD erzählte er kürzlich:
Well, I've been trying to make it since I was a 6-year-old kid.
Ich wollte diesen Film, seitdem ich 6 war, machen. Da habe ich nämlich Creature from the Black Lagoon aus dem Jahr 1954 zum ersten Mal gesehen. Das ist lange her. 2011 haben wir dann einen Ansatz gefunden. Wir wollten die Geschichte aus der Sicht von Menschen erzählen, die keiner beachtet und die sich zusammentun, um eine Kreatur zu retten, die völlig anders ist. Wir haben daraus ein wunderschönes Märchen gemacht.
Embodies sort of the otherness, and it made it into a beautiful fairy tale.
Das Glistern des Wassers ist ein stimmungsvoller Film. Das merkt man jeder Szene an, häufig untermalt mit der Musik von Komponist Alexandre Desplat. So entsteht ein Zauber des alten Hollywood, ein Zauber von großem Kino. Die wahrhaft böse Kreatur ist natürlich nicht das Amphibienwesen. Das wahre Monster ist der Leiter des Forschungslabors. Del Toro erteilt damit auch den US-Amerikanern, besonders der aktuellen US-Regierung, eine Lektion in Sachen Menschlichkeit mit den Schwachen und Ausgegrenzten einer Gesellschaft. Del Toro selbst engagiert sich in der Latino-Community von Los Angeles. Im ARD-Interview sagte er, das sei wichtiger denn je. In der Latino-Community ist es wichtig, gut integriert zu sein, denn die Zeiten sind heutzutage nicht leicht. Es ist wichtig, dass wir unsere kulturelle Identität bewahren. Jeder von uns engagiert sich in der Gemeinde und leistet seinen Beitrag.
Heute Nacht wissen wir mehr und vor allem wissen wir dann, wie viele von den 13 Nominierungen Shape of Water wirklich bekommen hat. Jetzt zum Abschluss zum Sport. Im Echo des Tages im Studio ist Matthias Dröge.
Seit 18 Uhr läuft die letzte Partie dieses 25. Bundesligaspieltags. Bei Freiburg gegen Bayern steht es zur Pause 0:2. Ein Eigentor von Freiburgs Torhüter Schwolo und ein 30-Meter-Schuss von Corentin Tolisso bringen die Bayern da in Führung. Der 1. FC Köln hat heute wieder einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Der Tabellenletzte hat gegen den VfB Stuttgart mit 2:3 verloren. Torwart Timo Horn sah vor allem beim ersten Gegentreffer schlecht aus.
Ich bin den Fans unheimlich dankbar und es tut mir umso mehr leid, dass mir so ein Bock da passiert ist in der ersten Halbzeit. Passiert mir normalerweise nicht. Und es ist brutal, was die Mannschaft wegstecken muss, was die Fans wegstecken müssen diese Saison. Und so ein Spiel dann so zu verlieren, ist Wahnsinn.
Stuttgart klettert auf Rang 9. Köln hat als letzter weiter 8 Punkte Rückstand auf Relegationsrang 16. Damit wird ein Ligentausch für Köln und Düsseldorf immer wahrscheinlicher. Die Fortuna hat sich nach nur einem Punkt aus den vergangenen 3 Spielen heute dann mit einem 2:1 gegen St. Pauli zurückgemeldet. Auch an der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga. Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel, der wollte von einer Krise mal gar nichts wissen.
Wenn man 3 Spiele nicht gewinnt und dann eine Krise haben soll, dann habe ich vom Fußball keine Ahnung. Dann habe ich vom Fußball keine Ahnung, wie schnell das heute in den Mund genommen wird. Wenn man mal 10 Spiele nicht gewinnt, dann kann man darüber sprechen, aber nicht, wenn man 3 Spiele. Wir hatten mit 13 Punkten mit die beste Rückrundenbilanz, jetzt haben wir 16 Punkte. Jetzt haben wir wieder, stehen wir ganz oben in der Rückrundentabelle und das zeigt, wie kontinuierlich diese Mannschaft punktet.
St. Pauli hat zuletzt auch kontinuierlich gepunktet, fährt aber nach 7 Punkten aus den vergangenen 3 Spielen heute ohne Zähler nach Hause. Für Trainer Markus Kauczynski verkraftbar.
Ja, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Sind dann einfach diese kleinen Momente, aber die Düsseldorf auch stärker war und deswegen auch verdient gewonnen hat und deswegen auch oben steht. Aber insgesamt hat meine Mannschaft alles gegeben.
St. Pauli steht in Liga 2 auf Rang 10. Eintracht Braunschweig hat sich hier im Abstiegskampf ein klein wenig Luft verschafft. Die Niedersachsen stellen durch ein 2:1 gegen Jahn Regensburg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld her. Da steht auch Arminia Bielefeld. Die Arminia hat beim FC Heidenheim durch ein Tor in der Nachspielzeit noch 2:2 unentschieden gespielt. In Italien sind alle Fußball-Sonntagsspiele der Serie A abgesagt worden. Natürlich auch die Partie der Fiorentina bei Udinese Calcio. Die Fiorentina-Profis waren zur Vorbereitung in einem Hotel in Udine abgestiegen. Der Kapitän des AC Florenz war heute Morgen nicht zum Frühstück erschienen und tot in seinem Zimmer aufgefunden worden. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Davide Astori war 31, der Abwehrspieler war auch 14 Mal für die italienische Nationalmannschaft aufgelaufen. In italienischen Medien wird spekuliert, er sei einem plötzlichen Herzstillstand im Schlaf erlegen. Näheres soll eine Autopsie klären. Auch die Staatsanwälte gehen aber offenbar von einer natürlichen Todesursache aus, schreibt die Gazzetta dello Sport. Die Anteilnahme ist gewaltig. Gigi Buffon, Italiens Nationaltorwart, schrieb einen langen Tweet, in dem er Astori als einen großartigen, guten Menschen lobte. Sergio Ramos schrieb aus Madrid, Ruhe in Frieden, Capitano. Matteo Renzi, der aus Florenz stammt und sich am heutigen Wahltag wieder um das Amt des Ministerpräsidenten bewirbt, schrieb, ich weine mit seiner Familie und der ganzen Fiorentina. Ciao, Capitano.
Davide Astori hinterlässt eine Lebensgefährtin und eine 2-jährige Tochter. Eine Woche nach den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang geht's im Weltcup weiter. Markus Eisenbichler, der Skispringer, ist beim Weltcup in Lahti zum ersten Mal in diesem Winter auf das Podest gesprungen. Der 26-Jährige belegte beim Einzelwettbewerb heute Rang 2 und musste sich nur Olympiasieger Kamil Stoch geschlagen geben.
Ja, das ist schon schön. Also schöner wird, wenn ich dann oben stehe. Ich mag das jetzt einfach genießen und meine beste Weltcup-Platzierung. Und ich hoffe, das geht so weiter.
Und das war der Sport im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.